Die Kirche erschien mir damals zu starr und unnahbar in vielen Fragen, die den Jugendlichen wichtig waren. Herzlich willkommen zu Kontrovers Katholisch, dem WDKJ-Podcast zum Synodalen Weg. Ich bin Simon Linder, bin Referent für Kirchenpolitik und Jugendpastoral beim WDKJ und ich werde jeden Monat eine Folge mit einer interessanten Persönlichkeit aufnehmen zu Themen des Synodalen Wegs, den die Deutsche Bischofskonferenz und das ZDK, das Zentralkomitee der deutschen KatholikInnen, miteinander gehen. Wer mehr Hintergrundinfos zum Podcast und zum Synodalen Weg möchte, dem empfehle ich Folge 0, die kurze Einstiegsfolge, die ich gemeinsam mit Gregor Potschun aufgenommen habe, wo es darum geht, was der Synodale Weg denn überhaupt ist, und Folge 1 mit Doris Reisinger, die natürlich auch weiterhin online ist. Das Zitat, das ich gerade vorgelesen habe, stammt von meinem heutigen Gast bei Kontrovers Katholisch und er sagt das über seine Zeit als ehrenamtlich engagierter Jugendlicher in der Kirche. Und ich muss hinzufügen, mit damals meint er die 1950er, 1960er Jahre. Das heißt, das ist schon über 60 Jahre her. Heute ist er 85 Jahre alt. Und ich werde heute mit ihm besprechen, was sich seitdem verändert hat und was auch nicht. Herzlich willkommen im Podcast, Dr. Walter Bayerlein.
Grüß Gott, Herr Linder.
Schön, dass Sie da sind. Bevor wir einsteigen und ich unseren HörerInnen einen kurzen Überblick gebe, was Sie in den letzten, im guten halben Jahrhundert in der Kirche so gemacht haben, vorneweg Thema Corona, das bewegt uns alle, bewegt auch den Synodalen Weg. Es sind zwei Synodalversammlungen abgesagt worden, ersetzt worden durch andere Veranstaltungen. Sie hat es ganz besonders bewegt, weil Sie selbst an Covid-19 erkrankt waren. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen heute geht?
Vergleichsweise gut. Und es ist manches Lästige zurückgeblieben, eine gewisse Kraftlosigkeit, eine sehr schwankende Tagesform von ganz schlecht bis gut. Ich habe das Gehen erst wieder lernen müssen, da bin ich immer noch nicht an meinen Zielvorstellungen angelangt. Und ich bin ja 7 Wochen streng isoliert im Krankenhaus und in der Krankenstation der Reha gewesen.
Ja.
Es hat bei mir sehr lange gedauert, ich hatte auch ernsthafte Folgen und 3 Tage lang eine Krise, wo die Ärzte gefürchtet haben, sie bringen mich nicht durch. Mhm. Und das Ganze grenzt an ein Wunder, dass ich noch lebe, denn ich hatte im Januar des letzten Jahres eine sehr komplizierte Bypass-Operation, die ich wieder erwarten überstanden habe, nach meinem 3. Herzinfarkt, und war daher natürlich sehr anfällig mit Vorerkrankungen, Diabetes habe ich auch und so, ist klar. Ja. Also, dass ich das überstanden habe, bin auch außerordentlich dankbar dafür, denn damit war nicht zu rechnen und das ist jetzt sozusagen die Nachspielzeit meines Lebens.
Ja, vielen Dank, dass Sie dann bereit sind, mit uns oder mit mir zu sprechen, und schön, dass wir hier zusammensitzen können und über diese Themen sprechen können, die, glaube ich, uns beide bewegen, die jetzt beim Synodalen Weg diskutiert werden und auch schon in den letzten Jahrzehnten diskutiert worden sind, wie wir sicherlich gleich zusammen herausfinden. Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, dass es Ihnen auch wichtig ist, die Dinge, die Sie erlebt haben, weiterzugeben,
ja,
an die junge Generation, die vielleicht jetzt den Podcast hört.
Ja. Und das ist, schauen Sie, Herr Linder, es waren 7 Leute aus der Diözese zu wählen.
Ja.
Davon konnten 4 Laien sein, 3 mussten Priester sein.
Bei der Würzburger
Synode. Bei der Wahl für die Würzburger Synode. Und ich bin damals auch wieder erwarten eigentlich gewählt worden und war damals 34 Jahre alt und bin auf die Weise jetzt einer der Letzten, der noch da ist.
Ja, ja.
Ja, von den 7 leben also noch 3. Und ich denke schon, dass die sogenannten Zeitzeugen in gewisser Weise auch gehalten sind, ihre Erinnerungen weiterzugeben. Denn die ganze Kirche lebte eigentlich von einer Urerinnerung.
Ja.
Und Erinnerung hat in der Kirche einen ungeheuer hohen Wert. Unsere ganzen Heiligen Geschichten sind alles Erinnerungen. Das Neue Testament ist eine einzige Erinnerung.
Ja.
Und es geht immer so viel verloren. Und gerade, um vielleicht so einen Top vor uns hinzustellen, wenn ich sehe, welche Freiheit und welchen Geist die Würzburger Synode errungen hatte, nicht in der ersten Sitzung, aber gegen Ende, Und was der synodale Weg heute für Hürden hat, dann merkt man eben, dass die Erinnerung an die Synode leider verblasst ist, an die Würzburger. Wenn ich Synode sage, meine ich wahrscheinlich immer die Würzburger, weil die war für mich lebensprägend und ist eine ganz starke Erinnerung. Und eine der Ergebnisse dieser Würzburger Synode war,
lassen Sie uns über die nachher sprechen, weil ich glaube, wir...
dass ich über Jahre hinweg in ganz Deutschland Freunde hatte aus der Zeit der damaligen Sitzung.
Ja, ich glaube, da müssen wir die HörerInnen gleich noch ein bisschen reinholen, was das überhaupt war, Würzburger Synode. Und das machen wir gleich. Ich stelle Sie einmal noch kurz vor, damit alle, die Sie noch nicht kennen, ein bisschen wissen, was Sie die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Sie sind Jurist. Ja. Sie waren unter anderem Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht in München und aber eben Ihr Leben lang immer auch kirchlich engagiert. Ich habe mir einiges notiert. In der Jugend, in der Stadtführung des BDKJ in München, dann ab 1968 Mitglied und dann auch Vorstand im Diözesanrat, im Erzbistum München und Freising. Sie sind immer noch aktiv im Sachausschuss, Zweites Vatikanisches Konzil und Würzburger Synode, habe ich gelesen. Sie waren Mitglied bei der Würzburger Synode, da haben wir gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen, machen wir nachher noch länger. Sie waren Mitglied und Vizepräsident dann auch im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Sie waren das auch während der Synode. Sie waren Mitglied in der gemeinsamen Konferenz von ZDK und Deutscher Bischofskonferenz. Das heißt, Sie kennen sich aus in der Zusammenarbeit mit den Bischöfen. Mhm. Wichtiges Thema auch für den synodalen Weg. Wie klappt da die Zusammenarbeit von Laien und Bischöfen? Sie haben Donum Vitae mitgegründet, den Verein zur Schwangerschaftskonfliktberatung, der von engagierten KatholikInnen gegründet wurde, nachdem die Bischöfe sich zurückgezogen hatten aus der staatlichen Schwangerschaftskonfliktberatung und eben weiter
erweisungsgemäß zurückgezogen haben.
Richtig.
Viele wollten nicht.
Richtig. Und Sie sind Träger des Bundesverdienstkreuzes, habe ich gelesen. Mhm. Also ich glaube, wir haben einiges zu besprechen und ich würde vorschlagen, wir fangen ganz vorne an. Sie haben erzählt vom Eucharistischen Weltkongress, bei dem Sie dabei waren. Das war 1960 in München. Das war das erste internationale Großereignis in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. 31. Juli bis 7. August 1960. Mhm. 1 Million Menschen in München. Mhm. Was war da los?
Ja gut, das warf ja die Schatten schon voraus. Und die Stadtführung in München, zu der ich damals gehört hatte, waren ja nur 7 Leute mit kollegialer Verfassung und einem Sprecher, den man gewählt hatte.
BDKJ-Stadtführung
München. Damals hieß ja das weitgehend, es gab so der Umbruch von der Pfarrjugend in die KJG gewesen. Und wir haben uns dann extra ein Wochenende in Klausur begeben, um eine spirituell-missionarische Vorbereitungsphase von der Jugend her anzustoßen. Denn das Ordinariat hatte sich damals einen Weihbischof als Sprecher da dafür organisiert. Den haben also Prozessionen und wie man den Gottesdienst auf der Theresienwiese macht, aber was intern in der Kirche geschehen könnte, wenn man einen Weltkongress hat, das war noch nicht so ganz im Blick. Ich kann also sagen, wir waren damals sicher der treibende Motor für eine Stadtmission in München, weil wir geglaubt haben, man müsste so das Ding auch nutzen. Und insofern hat es viel von sich, wenn man an Katholikentage denkt oder auch an ökumenische Kirchentage. Und dann, dieses Ereignis selber war umwerfend. Denn der Papst hat damals einen Delegaten geschickt, einen alten Kardinal namens Testa, der eigentlich vom Typ her und von der Wesen her war wie Johannes der 23. Ein väterlicher, leutseliger, sicher sehr frommer Mann.
Johannes 23. müssen wir sagen, das war der, der dann kurz danach das Konzil
einrufen hat. Also war sozusagen aus meiner Sicht eine Art Vorfrühling. Nur ist die Blüte hernach nicht gewachsen, so wie man es sich vorgestellt hat. Aber der Gottesdienst auf der Theresienwiese, es war ja der erste dieser Art, später dann öfter bei Katholikentagen und so, Das war ungeheuer eindrucksvoll.
Ich habe gelesen über den Auftaktgottesdienst auf dem Odeonsplatz. Da wurden Anleihen aus dieser liturgischen Bewegung, die da versucht hat, eine Erneuerung reinzubringen, genommen. Und da wurde nicht mit dem Rücken zu den Gottesdienstbesuchern und Besucherinnen gefeiert, sondern mit dem Gesicht. Das ist für
vorm
uns,
Konzil,
für,
vorm
genau,
Konzil.
Vorm Konzil und Evangelium auf Deutsch gelesen, was damals auch eigentlich noch gar nicht üblich war. Warum hat man das gemacht?
Ja gut, wir waren in München mit der liturgischen Bewegung sehr weit vorne, denn wir hatten einmal natürlich mit Guardini einen führenden Mann, der vor allem auch die studentische Jugend ungeheuer geprägt hat. Seine Vorlesungen waren immer rappelvoll.
Romano Guardini,
auch wenn man
damals,
ihn nicht immer verstanden hat, aber die waren rappelvoll. Und die Gottesdienste in St. Ludwig, die er Sonntag für Sonntag gehalten hat, er hatte eine Predigtreihe über das Vaterunser, die ich nie vergesse. Also ja. Und der kam ja von der Burg Feuerstein und von der liturgischen Bewegung ganz her. Und dann hatten wir den Weihbischof Thebes, der auch für die Stadt München verstärkt zuständig war. Und der Weihbischof Thebes, der war auch ein großer Liturgiker und war auch der Meinung, in St. Laurentius, da war er zu Hause, das war auch eine Pfarrei, die eine ganz moderne Kirche hatte, nichts mehr versus irgendwo hin, sondern zum Volk. Also insofern hat er gute Startbedingungen.
Aber das war ja ungewöhnlich. Also war das, hatten Sie
ich
damit gerechnet?
Ich sage, es war eine Art Vorfrühling.
Ja.
Es war
eine Art
Vorfrühling, ja. Auch die Beteiligung am Gottesdienst, das war also was ganz anderes.
Ja.
Natürlich war viel Folklore auf der Theresienwiese, wir sind in Bayern, das ist klar.
Ja, aber war das Taktik, um mal auszuprobieren, wie die Menschen in der Kirche darauf reagieren? Oder warum
es,
hat
es
sich
ist
da
a,
was
Es ist eine ganz andere Zeit. Die Kirche hatte damals noch, wenn auch schon schwächer werdend, immer noch den Ruf, während der Nazizeit, die ja aus der Perspektive so weit nicht zurücklag.
Ja.
Ja, wenn Sie denken, dass wir die Teilsouveränität der Bundesrepublik ja auch nicht 45, sondern erst Jahre später erhalten hatten, dass es eigentlich eine der wenigen Institutionen ist, die sich keine großen Flecken ins Hemd gemacht hat im Dritten Reich. Ja? Ja, es gab auch in der katholischen Kirche nicht sowas wie die deutsche Kirche bei den Evangelischen, die hatten da Risse quer durch. Mhm. Gab es bei uns eigentlich nicht in der katholischen Kirche. Und darum war es zu meiner Zeit als Stadtführungsmitglied kein Problem, das Dante-Stadion in München, das ist groß genug, nur mit, hatten ja kein Internet und sowas, innerhalb kürzester Zeit, also eine Woche Vorlauf, voll zu haben mit jungen Leuten für das Königsfest oder irgend sowas. Und da standen rundherum um das ganze Areal nur die Fahnen und die Banner der katholischen Jugend, weiblich wie männlich. Und das waren tolle Geschichten. Also, und das ist aber dann verblasst. Und darum meine ich, die Kirche hat ungeheure Chancen nach dem Krieg. Natürlich ein Teil auch, weil man nicht gewusst hat, was auch die katholische Kirche nicht gemacht hat, was sie hätte tun sollen.
Aber warum ist das verblasst?
Also sicher war ein großer Auslöser die Enzyklika Humanae Vitae.
68.
68.
Ja.
Da ist die
das noch mal für
der,
alle, die
sozusagen sich visionäre Kraft der Kirche in ein moralisch intaktes Gemeinwesen, aber mit Pluralität. Und gegen die Lebenserfahrung und Glaubenserfahrung gläubiger Eheleute ist man mit dem Schädel durch die Wand gerannt.
Humanae Vitae, auch Pillenenzyklika genannt, ging es ums Thema Sexualität.
Und Pillen, sogenannte Pillenenzyklika von Paul
VI.
Ne?
Keine Verhütungsmittel
die er
erlaubt,
gegen den Rat der von ihm selber eingesetzten Kommission nicht übernommen hat. Döpfner war dort in der Kommission.
Kardinal Döpfner
überstimmt, Kardinal Döpfner überstimmt.
Damals. Köln oder München?
Wo kam
Döpfner? War,
Döpfner war zunächst Bischof in Würzburg.
Würzburg.
Er stammt aus der Rhön. Bischof in Würzburg, dann war er Kardinal in Berlin.
Ja.
Und anschließend war er dann Erzbischof in München.
In München, richtig.
Und war einer der vier Moderatoren des Konzils.
Ja. Sprechen wir erstmal über das Konzil und machen wir danach Humane Vitae. Ich habe das Zitat von Ihnen vorhin vorgelesen. Die Kirche erschien mir damals zu starr und unnahbar in vielen Fragen, die den Jugendlichen wichtig waren. Was waren das für Fragen?
Soll ich das fortsetzen, das Zitat? Ich habe es im Kopf.
Ja, gerne, wenn Sie es wissen.
Ich habe daher vom Konzil so gut wie nichts erwartet.
Ja. Was waren das für Fragen?
Die ich Sie hatte hatten? Gedacht, die schütten nochmal einen einschärfenden Schicht von Beton über die Fläche.
Ja.
Und es wird für uns noch schwerer, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Was damals schon nicht mehr vermittelbar war, dass der voreheliche Geschlechtsverkehr undifferenziert als Todsünde galt.
Ja.
Ja? Ja. Ein Beispiel: der Kardinal von Toledo hat in einem Hirtenbrief die Meinung vertreten, dass auch der einfache Kuss zwischen Unverheirateten schwere Sünde sei.
Mhm.
Ja?
Okay.
Okay. Ja. Und das auch der Pius XII. War ja eisern. Wir haben das schon als eine Art Ideal angesehen, also vor der Ehe nicht miteinander zu verkehren. Kein Zweifel. Aber wir waren offen dafür, dass jemand, der sich ernsthaft aneinander gebunden hat, aber eben nicht heiraten kann, weil er keine Wohnung hat und was weiß ich, dass das was völlig anderes ist, als jemand, der einfach seine wohlgeformte Sekretärin anbackert.
Hm.
Ja? Und da sind wir auf Granit gestoßen.
Ja.
Einer der Jugendseelsorger, später nach meiner Zeit noch, aber der hat also dann die Meinung vertreten, dass das also durchaus in Ordnung sei und so, wie die jungen Leute denken, und der musste gehen.
Erinnern Sie sich noch dran an die
Anrufung? Und war dann später Pfarrer.
Ja, ja.
Und einer unserer großen Förderer bei Donum Vitae. Also ja. Es gibt so Linien, die sich das ganze Leben ziehen.
Ja. Zum Konzil, wie haben Sie das damals mitbekommen? Stand das in der Zeitung oder hat man das gehört?
Nein, ich hatte das Konzil vor allem durch die Kommentare von Pater Mario von Galli, einem Schweizer Jesuiten, der jede Woche zu einer festen Sendezeit über das Konzil berichtet hat.
Ah ja, 1962 ging das Konzil los.
Und der hatte eine, ja, 62 bis 65.
Ja.
Und der hatte eine so typisch schweizerische, hoch engagierte, zugleich distanzierte Art mit seinem leichten Schweizer Dialekteinschlag. Ein Jesuit, der einen großen Überblick über Vatikan und alles hatte. Und dann keinen Hehl daran gelassen hat, dass da Intrigen am Gange sind, wenn man sich schlimmer nicht vorstellen kann,
ja.
Dass er aber doch den Eindruck hat, dass der Heilige Geist auch in Rom weht.
Überraschend.
Und das hat er dann an einigen Dingen klar gemacht.
Okay, ja.
Und erst viel später, als ich dann Mario Galli immer gehört habe und dann gehört habe, wie das Laiendekret Form annimmt und die Kirchenkonstitution Form annimmt,
ja.
Und dann dieser Zentralbegriff des Volk Gottes unterwegs, das ist eigentlich das Hochgewichtige,
ja.
Ist das, was in Nummer 31 und so dort steht in der Kirchenkonstitution, dass der Dienst der Bischöfe ohne die Laien überhaupt nicht geleistet werden kann, zum Beispiel.
Ja.
Ja. Und der Begriff stand viel später erst im Sprachgebrauch, aber damals war mir so, endlich kommt die Kirche auf Augenhöhe mit den Menschen von heute.
Hm.
Und von da hat mich das Konzil interessiert.
Also die Menschen von heute bilden die Kirche.
Ja, die Menschen von damals heute.
Oder von damals heute. Ja.
Und Kardinal Döpfner als Präsident der Synode hat ja in einer der Auftaktreden, die es zu jeder Vollversammlung gegeben hat, einen Ausspruch getan, den man eigentlich kürzer nicht fassen kann und da alles wiedergibt, was auch der synodale Weg leisten muss. Er hat gesagt, es ist ein schwieriger Weg. Es gilt um nichts Geringeres, als den Menschen von heute gerecht zu werden, ohne den Herrn zu verraten. Das ist ein schmaler und steiniger Weg. Man kann ihn nur gemeinsam gehen. Und im Dialog.
Ja.
Das ist eigentlich ein Programm, das ist so aktuell wie damals.
Ja.
Aber heute ist es ja, wenn ich manche Leserbriefe lese, denke ich, also wenn ich nicht so kirchlich gebunden würde, wenn ich sage, wenn das die Kirche ist, da habe ich nichts verloren.
Woran denken Sie da?
Ja, da sind also die Laien, die sich engagieren, lauter Funktionäre und Berufskatholiken. Und er will den Gottesdienst nur von einem ehrwürdigen Priester erlauben und nicht von einem oder der mit seiner Frau noch verkehrt und so. Ah, es ist so schrecklich. Ja, es ist so schrecklich. Und die dann sofort davon sprechen, dass wir eben nicht katholisch sind. Nicht? Ja. Also wir, die was anders wollen.
Das ist die.
Und darum habe ich auch schon frühzeitig, ich habe mit einem meiner Anträge auch geschrieben, ich will eine andere Kirche, aber eine bleibt katholische Kirche.
Ja.
Ja.
Das Stichwort vom Konzil war ja Aggiornamento, ja. Also Verhäutigung.
Ja.
Was war das oder wie war das für Sie damals als junger Engagierter, der erstmal das Gefühl hatte, jetzt wird alles noch fester und auf einmal ist was aufgebrochen?
Ja, also Sie haben gerade das ist am Rundfunkgerät, Fernsehen hat man da nicht, am Rundfunkgerät bei den Kommentaren von Mario von Galle passiert.
Ja.
Die habe ich mir alle angehört. Am ersten, zweiten Trip bin ich irgendwann einmal beim Zappen reingeraten, aber die habe ich mir immer alle angehört.
Ja.
Und ich war ja in der Pfarrjugendführung, ich war in der Dekanatsjugendführung, war in der Stadtführung. Natürlich hat mich der Weg der Kirche interessiert, ist ja klar. War ja meine Kirche.
Ja.
Ich habe mich nie außerhalb der Kirche gesehen. Ich war nie der Meinung, dass man die Fenster der Kirche sozusagen einschmeißen muss, damit es heller wird, sondern man muss innen Licht anzünden. Ja.
Ja, oder aufmachen, wie Johannes
Wie der Johannes der 23. eben gesagt hat, ja, machen wir die Fenster auf.
Zur Konzilseröffnung, ja.
Und nach dem Konzil, weil ich sagen, das haben wir versaut, und nach der Synode auch wieder, das haben wir verzockt, hat man versucht, diese offenen Fenster wieder auf Kippstellung zu drücken. Man wollte es eigentlich ganz zumachen, aber es geht nicht.
Ja.
Da hat der Heilige Geist die Daumen drin, so sage ich immer. Ja. Es geht nicht, man kann es nicht mehr zumachen.
Wie war die Zeit nach dem Konzil? Also es muss ja eine
totale die Zeit zwischen
nach Konzil 65 erstmal.
Und Würzburger Synode war eine wild bewegte Zeit.
Würzburger Synode ist dann 1971
ja, losgegangen. Ja, 70 waren die Wahlen.
Ja.
Ja. Und dann haben wir uns konstituiert und dann ging die Arbeit los.
Ja.
Und schon nach den Wahlen waren die Dinge sehr turbulent. Wir hatten ja, was man nicht vergessen darf, vor der Würzburger Synode wohl die umfassendste religionssoziologische Untersuchung. Mhm. Querfeldein durch den Professor Forster und einen Schweizer Theologen. Mit zigtausenden von Rückmeldungen, was in der Kirche wichtig ist und wichtig wäre, wenn man das Konzil jetzt umsetzt und wenn man eine Synode macht und so.
Das war ja die Idee, zu sagen, wir brauchen jetzt eine Synode
in Deutschland. Ja, der Essener Katholikentag und der andere hat das BDKJ und dann auch das Zentralkomitee.
Katholikentag 1968
in Essen,
genau.
Ja.
Genau, und danach
ging das danach, dann zu sagen, eben auch der Entschluss von Kardinal Döpfner, da muss was geschehen.
Und dieser Kardinal Döpfner
ist ein ganz besonderer Mann gewesen für die Kirche. Nur er konnte eigentlich die Synode zu einem guten Abschluss bringen. Mhm. Weil bei aller Standpunktfestigkeit war er immer daran, die Leute zusammenzuhalten. Und das war nicht von Anfang an seine Haltung, sondern das hat er gelernt. Er hat in Würzburg in einer kleinen Diözese angefangen. Mit 36 Jahren ist er Bischof geworden, nach dem Krieg. Mhm. Und von ihm stammt dann das Wort, Wohnbau ist Dombau. Denn der Dom war kaputt und er hat gesagt, jetzt lass uns erst einmal Häuser bauen für die Familien. Mhm. Dann kommt der Dom. Mhm. Aber er hatte die Ökumene, also Fehler gemacht und sehr konservative Meinungen vertreten. Er war halt Germaniker. Die sind ja alle auf Rom schon zentriert, bevor sie dann irgendwo Bischof werden. Und dann ist er nach Berlin gewesen. Deutsche Teilung, ganz schwierig. Da hat er gelernt, was das Grundgesetz für eine Bedeutung hat. Hat sich dort eingelesen, ich bin ja selber von der Ausbildung her auch Staatsrechtler natürlich, habe auch immer verfassungsrechtlich gedacht, weil das wirklich einmalig ist, was wir im Grundgesetz haben. Und für ihn war dann also das Grundgesetz mit der Freiheit, mit der Versammlungsfreiheit, überhaupt mit den persönlichen Freiheiten, auch ein Modell für die Kirche. Und dann kam er nach München, wo er zunächst abgelehnt worden ist, auch von der Priesterschaft. Müssen wir den jetzt unbedingt wieder den Auswärtigen haben und so. Und von Berlin nach München, er wollte eigentlich auch nicht. Und er hat sich aber dann in die Rolle sehr schnell und gut eingefunden. Er konnte unbeherrscht und heftig sein, aber er war immer ehrlich. Ich hatte ja gleich zu Beginn der Synode einen Riesenkrach mit ihm, aber das hat uns dann nur zusammengeführt.
Worum ging es da in dem Krach?
Ja, Sie merken schon, es ist ein bisschen gefährlich mit mir zu reden, weil meine Erinnerungen kommen zu der Reihe nach alle. Es ist halt so, als Synodenstatut und Geschäftsordnung veröffentlicht worden, die sind ja von der Vorbereitungskommission gemacht worden, habe ich mir das angesehen als gewählter Synodale und habe gesagt, Leute, so geht das nicht.
Ja.
Die Kommissionen werden von der Vorbereitungsgeschichte besetzt, ja, und dann en bloc von der Vollversammlung bestätigt, das geht so nicht. Mhm. Und es ist für Rechtsfragen überhaupt, da muss ein Rechtsausschuss her, der also Rechtsfragen klärt, ohne das Plenum ständig zu behelligen mit Geschäftsordnungsfragen und ähnlichem Zeug. Und soweit ich gelesen habe, war die erste Sitzung des Synodalen Weges sehr belastet durch Geschäftsordnungsdebatten und Abstimmungen.
Ja.
Das hatten wir kaum, weil wir einen Rechtsausschuss hatten. Und den haben wir in der ersten Sitzung konstituiert auf meinen Antrag und einen aus Nordrhein-Westfalen, die übereingestimmt haben. Mhm. Und das war nicht mein Antrag, sondern da waren 80 andere Unterschriften drunter.
Ja.
Denn ich hatte damals, revolutionär noch, kann man sagen, gesagt, die Bischöfe kennen sich alle. Wir kennen uns nicht. Nicht einmal in der Diözese habe ich alle 7 gut gekannt.
Ja.
Wir müssen uns vorher treffen, ja, zur Thematik und wer geht wohin, in welche Kommissionen, damit wir repräsentiert sind, auch in der Rückbindung. Und dann habe ich auf eigene Faust ins Bildungszentrum nach Freising alle bayerischen Synodalen eingeladen. Mhm. Die Ernannten, die Gewählten, die Bischöfe, die Weihbischöfe, alles was aus Bayern, 7 Diözesen war, habe ich nach Freising eingeladen, auf eigene Faust. Waren ungefähr 85, waren dann da, wir waren eine starke Truppe. Bischöfe waren nur 2 Weihbischöfe da und ein Abt, der dann später Kardinal geworden ist. Und wir haben sehr profitiert von ein paar Theologieprofessoren, die gekommen sind, den Pater Fries, Professor Fries, Jesuit, den Pater Ritter von Geis. Also es waren gute Leute dort und dann haben wir eben diskutiert, 2 Tage lang und dann haben wir das gemacht. Interessant ist, dass ich in der Einladung geschrieben habe, ich weiß nicht, ob irgendjemand die Kosten übernimmt. Also ihr müsst zunächst einmal auf eigene Kosten fahren und dann schauen wir mal. Ne?
Ja.
Und hernach jetzt, erst vor ein paar Jahren, habe ich erfahren, dass Döpfner den Beleg abgezeichnet hat. Der fand das also doch ganz gut.
Ja, ja.
Und da kamen 8 oder 9 Anträge zur Geschäftsordnung raus, unter anderem eben eine Auflösung dieses A-Block-Besetzes. Und dann hieß es auch, dass mindestens 3/4 der Stimmen abgegeben werden müssen, also Blockwahl.
Ja.
Und das wollte ich auch nicht und weiß noch, was noch so sah. Und dann hieß es in der Synode, Antragsteller soll den Antrag begründen in der konstituierenden Sitzung. Bayerlein und 82 andere.
Ja. Ja.
Antragsteller hat das Wort, dann habe ich das halt kurz begründet, dann hat es abgestimmt worden. Und beides hat sich durchgesetzt. Die Blockwahl ist geblieben, aber halbiert worden. Kompromiss, typisch für die Würzburger Synode von Anfang an. Und diese Blockwahl ist abgeschafft worden. Die Listen sind neu ausgelegt worden. Jeder konnte sich umtragen in eine Kommission, in die er will. Mhm. Und so zu. Und dann hat man eben gesehen, dass in einer Kommission alle Leute, die Caritas machen, alle in einer Kommission sitzen. Das ist ja keine Lösung.
Ja.
Und hat es dann umgemodelt. Und als ich wieder einmal einen der Anträge zu begründen hatte, sagte der Präsident der Synode mit offenem Mikrofon, was soll der Mist schon wieder? Und da habe ich mir gedacht, soll ich jetzt gleich draufhauen? Oder, naja, das ist der eigene Bischof, also lass das einmal. Und in der Mittagspause habe ich mir einen Kreuzgang gekauft und habe gesagt, Herr General, haben Sie Zeit? Ja, Moment, man hat da seine 2 Daumen so in die Kette eingehängt, die hat er immer dann den Knopf befestigt in seiner Soutane und schaute mich grimmig an, was gibt's? Dann habe ich gesagt, Ihre Bemerkung vorher war deplatziert, ich bin ein gewähltes Mitglied, Sie bringen mich hier nicht los, Sie werden mit mir leben müssen, denn Sie können mich nur loswerden, wenn Sie einen Grund finden, mich zu kommunizieren und da fällt mir nicht einmal selber was ein. Und so geht es nicht. Wenn Sie mit Ihren Priestern in die Diözese umgehen, ist es traurig genug, aber mit mir geht es nicht.
Ja.
Jetzt habe ich gedacht, jetzt platzt er.
Ja.
War er nicht.
Ja.
Er schaut mich an und sagt, pfui Teufel, seid ihr junge Leute gleich kreislig.
Das war wahrscheinlich eine Respektbekundung.
Ja?
Das war Respekt, oder?
Also, ja,
dass er,
ja.
Dass er das, ja.
Und dann ist er geplatzt, aber sachlich.
Ja.
Und er hat gesagt, Geschäftsordnungsdebatten sind mir von Herzen zuwider, da haben wir im Konzil schon gelitten drunter.
Ja, ja, ja.
Ich will, dass das Schiff in Fahrt kommt und nicht, dass es jetzt noch ankernd überlegt, wo man die Segel besser hinmacht und so. Ich halte es nicht aus. Ja. Dann habe ich gesagt, Herr General, da sind wir uns völlig einig, ich will auch, dass das Schiff fährt, wahrscheinlich genauso stark wie Sie, aber ich will nicht, dass es bald strandet.
Ja.
Und ich bin vom Beruf her jemand, der mit Konfliktstrategien, Konfliktlösung was zu tun hat. Ja.
Ja.
Ich kann nur sagen, sowas muss man machen, bevor der Streit ausbricht über irgendein konkretes Thema. Und hernach war das ganz entscheidend. Ich habe mich auch manchmal zu Vier-Augen-Beratungen geholt während der Synode.
Ja. Ja.
Wenn es um verfassungsrechtliche Fragen, Abtreibungsfragen und so weiter ging.
Wo Sie die Expertise dann juristisch auch...
Und ich habe ihm dann geholfen, da hat er sich sogar persönlich bedankt, das Ehepapier über die Hürden zu bringen. Das war ein Riesenanliegen. Und wegen der wiederverheirateten Geschiedenen droht es zu scheitern. Und vor der Abstimmung hat er, ich kann mich nur an 3-4 Mal erinnern, dass er seinen Präsidentenstuhl verlassen hat, um selber zur Sache zu reden.
Ja.
Und hat gesagt, Leute, wir müssen das, wir müssen. Ja? Und das geht so nicht und ich werde mich einsetzen, aber wir müssen... Kein Papier, wenn es nicht die Mehrheit kriegt, das geht nicht. Ich beschwöre, ich mach's das.
Hm.
Ja, und humane Vitae, nicht? Und ich habe dann gesagt, ja, da steht was von objektiven Normen drin, das heißt aber nicht, dass sie für jeden verbindlich sind, sondern dass sie einfach über die eigene Meinung hinausgehen, man muss man sich kritisch damit auseinandersetzen. Den Beitrag kann man im Wortprotokoll noch nachlesen. Und es ist mit einer Stimme über der notwendigen Zweidrittelmehrheit angenommen, aber nach einer 10-stündigen Debatte.
Da wissen wir ja, was uns im synodalen Weg vielleicht an manchen Stellen noch blüht. Inhaltlich war ja richtig viel drin. Also Pastoralreferentenberuf eingeführt,
ja, ja.
Diözesanräte eingeführt, die mitbestimmen konnten, was die Leitung der Diözese angeht, teilweise auch ganz stark, was die Finanzen angeht. Pfarrgemeinderäte eingeführt. Was würden Sie sagen, war der wichtigste Punkt? Wo haben Sie am meisten also das Gefühl gehabt, da haben wir richtig was bewegt?
Ohne Zweifel das Dokument Unsere Hoffnung. Das ist wirklich das Fundamentalgeschichte. Ich habe dann jetzt ja in den letzten Jahren, als ich noch aktiv als Geistbildungswerken und so weiter, als Referent unterwegs war, meistens als Einstieg eine Passage aus diesem Papier genommen und dann nochmal eine Gesprächsrunde gemacht. Was sagt euch das heute?
Was steht da drin in unserem?
Ich rate Ihnen dringend, das einmal zu lesen. Es ist das Credo in einer zeitgemäßen, gerade zur mitreißenden Sprache. Der Hauptverfasser ist bekannt, Johann Baptist Metz. Ich habe mit ihm auch gerungen um manche Formulierung.
Großer Theologe.
Großer Theologe. Ja. Viel umstritten, weil er die politische Theologie befördert hat. Und eben ein Feuerkopf, wie wir mehrere in der Synode hatten. Und wenn er sich zu Wort gemeldet hat, da war was los.
Mhm.
Er war gleichzeitig auch durchaus selbstbewusst, um nicht zu sagen eitel. Also er war nicht einfach im Umgang.
Ja.
Aber er hat die Synode mit diesem Papier auch über die Frage, wie es mit dem Tod ist, im Übergang vom Leben zum Tod. Wie das Memorium ist, das die Katholiken speziell auch für ihre Toten haben, ob das einen Sinn macht, für sie zu beten und so. Also Fragen, die ihn mehr durchaus bewegen. Sie haben mich jetzt in der Corona-Zeit noch sehr stark bewegt.
Ja.
Und das ist unsere Hoffnung. Das andere, was ich sehr wichtig finde, ist das Papier über die Jugendarbeit. Das wird Sie vielleicht etwas verwundern. Aber ein Stichwort aus diesem Dokument heißt personales Angebot.
Ja.
Und das war neu und war stark.
Das kennen wir bis heute.
Und ja. Ist bis heute nur eben jetzt eine Selbstverständlichkeit. Damals war es erkämpft.
Was heißt personales Angebot? Oder warum haben Sie...
Ja, dass also nicht der theologische Überbau das Maßgebende ist, Ja? Und dass man den Leuten Katechismus müssen vermittelt, was sicher auch seinen Sinn macht. Aber dass es darauf ankommt, dass authentische Personen, die dahinter stehen, was sie machen, in der Führung dieses Verbandes tätig sind. Ja? Und dass der Verband also daher nicht von Theologen, sondern von jungen Leuten zu führen ist.
Ja.
Also ich habe es jetzt sehr grob gefasst, das
ist natürlich
feiner ziseliert.
Ja.
Aber das war wirklich ein echter Durchbruch.
Ja.
Dann war sicher sehr wesentlich das Papier über die Liturgie, also über Gottesdienst, gottesdienstliche Formen, wo ja leider Gottes durch ein Veto der Bischofskonferenz die Viri Probati rausgefallen sind.
Ja, Viri Probati, die bewährten
ja, Männer, bewährten Männer die man auch, wenn sie verheiratet sind, weihen soll.
Genau.
Und
das basierte ja auf der Zulassung des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Ja, ja.
Ich glaube, in Ausnahmen kann in Landessprache gefeiert werden.
Ja, stand das
da drin. Und
ja, wir hatten ja zwei große Krisenpunkte in der Synode. Der erste war die Frage der Laienpredigt. Und die zweite war...
Auch bis heute ein Thema?
Bitte?
Laienpredigt ist ja auch bis heute ein Thema.
Ja. Ich könnte ja manchmal aus der Haut fahren, wenn ich nicht eine gewisse Gelassenheit hätte, altersgemäß wohl auch, wenn ich denke, es sind immer noch dieselben Themen.
Ja.
Ja? Ich habe mal bei der gemeinsamen Konferenz gesagt, Leute, liebe Bischöfe, wenn man anschaut, die Themen der Würzburger Synode, für die wir einen Kompromiss hatten, katholisch ist eine Bandbreite, nicht eine Punktreligion. Ja, es gibt da aus, aber das liegt ganz woanders. Aber sonst ist es ein Spielfeld. Und ich habe den Eindruck, wie in einem schlechten Film, wir sitzen in einem Auto und die Landschaft wird vorbeigezogen. Selber bewegen wir uns nicht. Da habe ich einiges auf den Deckel gekriegt nach der Wortmeldung. Aber naja, gut.
Thema Diakoninnenweihe ist ja auch eins gewesen. Ja,
Diakoninnenweihe, die Frage der priesterlosen Gemeinden, um es mal so zu formulieren.
Ja.
Ich denke ja weniger vom Amt her, obwohl ich da auch keine Hinderungsgrund sehe. Ich sehe auch keinen Hinderungsgrund, Frauen zu ordinieren.
Ja.
Die Argumente, die dagegen vorgebracht sind, sind, ja, also kein Richter würde ein Urteil darauf schützen.
Ja.
Die sind entweder 2000 Jahre alt und längst biologisch, anthropologisch völlig überholt, Reinheitsvorstellungen und Minderwertigkeits- und Höherwertigkeitsvorstellungen, der Klerikalismus, das ist ja alles kulminiert da drin.
Ja.
Und die Laienpredigt war schon ein wichtiger Punkt, weil auf die Weise konnten auch Frauen das Wort Gottes verkünden.
Ja.
Das ist zwar nicht das Priesteramt, aber eine wichtige Funktion daraus. Dadurch, dass man das wieder 83 mit dem neuen Kirchenrecht verboten hat, sind, wenn man sich dran hält, was viele nicht tun, wie ich meine mit Recht, gibt auch einen vorauseilenden Ungehorsam in der Kirche, sonst wäre nichts passiert bisher. Ja, die liturgische Bewegung war vorauseilender Ungehorsam.
Ja.
Die Bibelbewegung.
Auch das, was beim Eucharistischen Weltkongress
passiert ist.
Ja, natürlich.
Und wir hatten natürlich während der Würzburger Synode die tolle Zeit, dass das Konzil zu Ende war, das Kirchenrecht noch nicht reformiert, es war Niemandsland.
Ja. Und auf all das, was über Rom gehen musste oder was dann nach Rom geschickt wurde, gab es ja nie eine Antwort.
Nee.
Wie war das für Sie? Haben Sie damit gerechnet, dass das passieren könnte?
Nein. So borniert habe ich das nicht gehalten. Nein. Aber das liegt eben daran, wie Hans Mayer, der bayerische Kultusminister und später Präsident des Zentralkomitees, einmal gesagt hat, Rom hat eben, ist eine Regierung, hat aber keine. Ja, wir sind eine der letzten übrig gebliebenen Monarchien, aber die hat ja nicht einmal einen richtigen Kronrat gehabt damals. Mhm. Ich meine, jetzt Franziskus mit seinem Kardinalsrat und so, der versucht ja, und Bischofssynoden sind ja auch eine neue Einrichtung,
die er später erst. Die sieben Kardinäle, die ihn immer
die
wieder
ihn enger beraten, und zwar in einem kleinen Kreis auch.
Unter anderem
aber er hat ihm gesagt, es bräuchte ein Kabinett, wo es einen Finanzminister, einen Außenminister, einen Innenminister gibt. Ja. Und eben die Dinge, die typisch kirchlich sind, das wäre ein Kollegium von vielleicht 20 Leuten und der Papst.
Ja.
Ja. Und die würden monatlich wenigstens eine Kabinettssitzung machen.
Ja.
Ja, mein Gott, ich verstehe ja nicht, warum man die Bischofssynode nicht ganz anders konzipiert hat. warum die nicht auch Beschlussrechte haben, die nicht dann erst überarbeitet werden muss.
Bischofssynode auch beim Zweiten Vatikanischen Konzil
ja,
eingeführt.
Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Warum er die also auch keine Mitbestimmungsrechte überlassen hat, obwohl es ja eigentlich jeder Bischof in seiner Diözese ein Nachfolger der Apostel ist. Das ist ja kein theologisches Problem.
Ja, ja. Die treffen sich alle 3 Jahre in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Und
Adliminar-Besuche, da werden sie dann gefragt, wie viele Priesteramtskandidaten sie zurzeit haben.
Ja.
Sie sind eher in Rom, um Rechenschaft abzulegen.
Ja.
Nicht, um was zu bewegen.
Ja.
Ich meine, was mich auf dem synodalen Weg schon beeindruckt, die haben ja ganz schlechte Voraussetzungen, was die Verbindlichkeit ihrer Entscheidungen angeht.
Ja.
Unvergleichlich schlechter als die Würzburger Synode. Aber die Reformkräfte scheinen selbst unter den Bischöfen dort eine Mehrheit zu haben. Und das wäre wieder wie zur Zeit der Würzburger Synode. Da hatten wir auch eine Mehrheit reformfreudiger Bischöfe.
Ja. Die Idee beim synodalen Weg war ja, also entweder es gibt eine klassische Synode, die hätte aber nicht mehr so aussehen können wie bei der Würzburger Synode, wahrscheinlich nach 83 und Kirchenrecht, und es hätte wahrscheinlich länger gedauert. Und der Vorteil beim synodalen Weg war eben zu sagen, man hat dann nicht ganz sicher den Beschluss, weil eben jeder Bischof das dann für sich nochmal umsetzen muss, aber dafür können Laien gleichberechtigt teilnehmen.
Wir haben ja ein Beschluss gefasst, dass alle 10 Jahre wieder eine gemeinsame Synode stattfindet, hat die Würzburger Synode beschlossen.
Mhm.
Und dazwischen sollte diese gemeinsame Konferenz existieren, aus 12. Und deren Hauptaufgabe war die Abstimmung von katholischen Initiativen der Bischofskonferenz und des Zentralkomitees.
Ja.
Und die Umsetzung der Konzils- und Synodenbeschlüsse in Deutschland.
Mhm.
Und das ist vielfach auch geschehen. Ich war ja bis 2005 war ich Mitglied dieses Gremiums, immer wieder gewählt.
Ja.
Und ich habe dort sicher auch nicht zu den Hinterbänklern gehört. Und wir haben vieles gemeinsam, auch im vorpolitischen Raum, auch für Gesetzgebung und so weiter, haben wir vieles in Absprache mit den Bischöfen geschafft.
Mhm.
Was natürlich auch an den Vorsitzenden lag, auch Kardinal Höfner, als der Nachfolger von Kardinal Döpfner als Vorsitzender, war sehr offen in seinen alten Jahren. Lehmann brauche ich ja nicht darüber zu reden. Also das war schon ein Gremium. Und ich habe in den ganzen Jahren nur 2-mal gefehlt. Einmal, weil wegen Schneefall das Flugzeug nicht ging, und einmal lag ich mit hohem Fieber im Bett. Sonst war ich immer da.
Wie lange waren Sie in der gemeinsamen Konferenz?
Ja, von 75 oder so, also bis 2005.
Ja, ja.
Und war ich immer da.
Ja.
Und in der Regel auch vorbereitet. Und ich habe dann als Vizepräsident des Zentralkomitees, im Übrigen in Rücksprache mit dem BDKJ,
immer gut.
Und ich weiß nicht, wer damals der Bundesvorsitzende war, habe ich einen Antrag gestellt ans Zentralkomitee, man möge doch die Bischofskonferenz auffordern, nunmehr, nachdem 10 Jahre rum sein würde, eine Synode durchzuführen.
Ja.
Ja. Das hat im Zentralkomitee keine Mehrheit gefunden.
Warum nicht?
Es hat dann ich bin dann zum Berichterstatter ernannt worden. So ein alter Trick. Und habe dann eine Rückfrage gemacht bei den großen katholischen Verbänden und auch bei den Diözesanräten. Bei den Verbänden hätten wir wohl eine Mehrheit gehabt. Der Frauenbund war dafür, der BDKJ war dafür und auch andere Verbände. Bei den Diözesanräten war das Stimmungsbild sehr, sehr unterschiedlich. Und es hat sich eine unheilige Allianz gebildet von denen, die gesagt haben, sowas wie die Synode kriegen wir nicht mehr.
Mhm.
Ja, die ist dann bloß da, um die Beschlüsse zu verwässern, die wir damals glücklicherweise durchgebracht haben. Und die anderen haben gesagt, nee, eine solche Turbulenz wie damals, das kann sich die Kirche in Deutschland nicht leisten. Und der Aufwand ist auch viel zu groß. Dabei hatte ich aber in meinem Antrag geschrieben, eine begrenzte Themenzahl und eine begrenztere Teilnehmerzahl.
Ja. Ja.
Aber ich bin da also kläglich untergegangen.
Ein Thema, was Sie bei der gemeinsamen Konferenz auch häufiger mal eingebracht haben, war das Thema kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das klingt erstmal ziemlich trocken. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ja, also zunächst muss man sagen, dass ja in der Zeit der Würzburger Synode auch an einer Reform des allgemeinen Kirchenrechts in Rom gearbeitet worden ist. Und dort gab es einen Entwurf, in dem stand, nachdem es ja im Konzil schon subjektive Menschenrechte gibt, auch in der Kirche, dass man dafür auch ein Verfahren braucht, das das schützt. Weil das schönste Recht auf dem Papier nichts wert ist, wenn es niemanden gibt, der es schützt, wenn es verletzt ist.
Ja.
Und das ist eigentlich der Hintergrund. Wir haben zwar eine Gerichtsbarkeit in Rom, aber es wird nie sein, dass ein Bischof dort Unrecht kriegt, das heute für
das
ausgeschlossen.
Das haben wir gerade bei Kardinal Wölki in dem Fall ja, gesehen, nicht nur, wo viele Kirchenrechtlerinnen
auch
und Kirchenrechtler
der
sagen.
Bischof in Regensburg, ja, spätere Kardinal,
ja, ja.
Als er den Diözesanat einfach mit einem Federstrich abgeschafft hat.
Ja. Das war Kardinal Müller?
Ja.
Ja, ja.
Gerhard Ludwig Müller.
Ja.
Und so. Und ich habe gesagt, also wenn die Kirche aus meiner Sicht gesellschaftlich Avantgarde zu sein hätte, was Menschenrechte angeht, und sich mit Recht auch überall für die Menschenrechte einsetzt, überall in der Welt, das ist eine der großen Stärken dieser Kirche, dann kann sie in den eigenen Rechten nicht mit einem Rechtssystem arbeiten, das jedem rechtsstaatlichen Denken hohn spricht.
Die Idee von der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist ja zu sagen, es gibt Gerichte, die weisungsunabhängig sind,
ja,
von den Bischöfen.
Ja.
Und die halten sich dann aber ja an bischöfliches Recht, oder?
Ja, nee,
wer setzt
ja,
dann
nein,
das
nein,
Recht
so,
fest?
So einfach geht es nicht, weil das bischöfliche Recht, der kann auch nicht bestimmen, was er will. Ja, der muss sich auch dran halten.
Ja.
Aber vor allem die Verunglimpfung von Leuten. Und wenn man jetzt den Entwurf anschaut, dann wird man offenbar jetzt sogar sehr viel weiter gehen, als wir damals gegangen sind. Man will also offenbar auch ein kirchliches Strafrecht jetzt festgießen. Denn, es ist vielleicht unpopulär, was ich jetzt sage, aber Angst habe ich ja eigentlich noch nicht besessen. Es ist für einen Geistlichen, der beschuldigt wird des Missbrauchs, selber weiß, dass es nicht war, sondern dass es eine Intrige ist. Es gibt niemanden, der ihn verteidigt. Es gab die, die es vertuscht haben, damit sie da nicht nachschauen müssen. Und mit dem Odium ist er hängen geblieben irgendwo. Hätten wir so etwas wie eine objektive Ermittlungsbehörde im Sinne einer Verfahrensordnung, die dem nachgeht und sagt, jawohl, ist nichts dran oder es ist was dran. Aber niemand hat je ein solches Opfer verhört, kirchlicherseits.
Ja, weil aber ja auch der Straftatbestand ja einer ist.
Ja, aber kirchenrechtlich war er immer schon ganz schlimm.
Genau, ja, das ist ja eine Katastrophe.
Und staatlich rechtlich natürlich auch.
Ja.
Ich war ja unter anderem auch 6,5 Jahre Staatsanwalt, habe unter anderem auch Nazi-Verbrechen verfolgt im KZ Dachau und Sachsenhausen, schlimme Zeit. Aber ich habe ja solche Dinge verhandelt.
Mhm.
Ja. Und man hat damals schon Rücksicht genommen, wenn man einen Pfarrer wegen sowas vor Gericht gestellt hat, dann nicht vor Nachmittag um 3 Uhr. Das war ein stilles Übereinkommen, ich weiß nicht zwischen wem. Da war die Zuschauerbank meistens nur sehr öffentlich verhandelt worden, nur gering besetzt.
Ah, ja.
Und die Zeitungen waren längst heimgegangen.
Ah, okay.
Aber natürlich sind dann 8 Monate verhängt worden, auch die zu verbüßen waren und so.
Ja.
Und wenn es schlimmer war, auch mehr. Aber oft sind es auch gebrochene Persönlichkeiten, die dann als Täter auftauchen. Also es ist nicht ganz so einfach. Also jetzt diese Schwarz-Weiß-Linie zu ziehen, ohne die Gesamtumstände zu sehen, der Vereinsamung der Priester, der Klerikalisierung, der Vermännlichung des Priesterstandes, ja, also Männergesellschaft.
Zwei Probleme, es ist ein strukturelles Problem.
Das zieht eben Leute mit gestörter Sexualität an.
Das sagt die MHG-Studie
ja, ja das auch. Kann ich nur bestätigen,
ja.
Aus eigener Erfahrung.
Ja, und dadurch ist es eben zum einen strukturelles
Problem. Und was natürlich überhaupt nicht geht, dass man die dann wieder irgendwo hinversetzt, wo sie ja. weitermachen können. Und ja. Das wird sich jetzt dann übermorgen rausstellen, wie das ist. Schauen wir mal,
übermorgen,
wenn das Gutachten von Köln genau, veröffentlicht wird.
Wir nehmen am Dienstag auf, übermorgen
okay. kommt das Gutachten. Aber wie gesagt, das ist etwas, was mich auch als Mensch, der immer... Als Richter sagt man Audiatur et altera pars, also wird auch der andere Teil muss gehört werden, immer.
Ja.
Es ist ein Stück Ungerechtigkeit. In den Untersuchungen stehen auch Verdachtsfälle natürlich drin. Die Leute sind längst verstorben zum großen Teil. Sie haben keine Chancen, sich zu verteidigen.
Ja, nur das, die Problematik ja. war schon, ja, würde ich sagen, okay, eine okay. für die.
Darum bin ich eigentlich der Meinung, man haben. Sollte das ganz, ganz ernst nehmen, aber die Fälle nehmen, so wie in Köln, der namhafte Fall, wo der selber geständig war, ja? Oder es eben offenkundig war, oder der Zeugin glaubhaft ist. Verstehen Sie, auch in einem kirchlichen Ermittlungsverfahren könnte man Glaubwürdigkeitsgutachten einnehmen, das ist heute eine Wissenschaft.
Hm.
Das ist nicht bloß, glaub ihm nicht.
Ja, ja, klar. Ja.
Und ich habe ja selber solche Ermittlungsverfahren geführt und danach eingestellt, weil nichts dran war. Wirklich nichts dran war. Bis hin, dass halt psychische Krankheiten bei den Frauen die Ursache waren.
Ja, aber das ist ja.
Aber das ist ein weites Feld.
Kleiner Teil.
Aber nochmal zurück zur kirchlichen Verwaltungsgerichtsordnung.
Ja.
Und ich würde es begrüßen, wenn auch sowas dabei wäre.
Mhm.
Und dann geht es mir auch darum, dass kirchliche Verwaltungsakte, um die es ja im Wesentlichen geht, überprüfbar begründet werden. Und zwar überprüfbar von jemand, der nicht innerhalb der Hierarchie steht. Denn das würde dazu führen, dass er überlegter entschieden und sorgfältiger begründet würde. Der nächste Punkt ist, nach der derzeitigen Rechtsordnung ist immer der Bischof der Entscheider im Streit. Das ist dem Bischofsamt nicht angemessen. Der wird auf die Weise bei jeder Wahlanfechtung und so weiter, muss er entscheiden, ob was jetzt ist. Es würde ihn ungeheuer entlasten. Und das ist auch typisch in der zweiten Lesung der Synode von der kirchlichen Verwaltungsgerichtsordnung, wo ich ja Berichterstatter war, haben wir 97% Zustimmung gehabt. Über 240 oder was Leute. Oder nein, 290 Leute. 97% Zustimmung. Da müssen auch die meisten Bischöfe mitgestimmt haben. Sonst geht das gar nicht.
Ja.
Ja. So. Seit 1983 ist sich die kirchenrechtliche Wissenschaft in Deutschland einig, dass die Bischofskonferenz das jetzt selbst beschließen kann. Damals wäre Rom
ja.
gewesen.
Warum ist das nicht passiert?
Im Entwurf der neuen Kirchenrechts war diese Verwaltungsgerichtsbarkeit so drin, dass wir sie einfach hätten einbauen können. Mhm. Mit ein paar Besonderheiten in Deutschland, was die Besetzung angeht und so. Wir wollten ja auch kein Übermaß, wir wollten für mehrere Diözesen ein Gericht und zwei Obergerichte für Nord und Süd und fertig. Ja. Mhm. Aber wir wollten natürlich Leute, die drin sind, die auch die staatliche Befähigung zum Richteramt haben. So. Und auf dem Schreibtisch des Papstes ist dieser ganze Passus ersatzlos gestrichen worden.
Mhm.
Johannes Paul II. Und ganz hinten in der Übergangsvorschrift steht aber noch, dass es die Verwaltungsgerichtsbarkeit gibt.
Mhm.
Das ist vergessen, nehme ich an.
Okay.
Aber da kann man es heute aufhängen.
Ah ja. Ja. 2019 hat Erzbischof Schick, der zuständig ist für dieses Thema, gesagt, hoffentlich kommt es 2020. Es ist noch nicht da.
Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich es noch erlebe. Denn Sie haben völlig mit Recht, Herr Linder, vorher gesagt, in der gemeinsamen Konferenz, ich habe die Protokolle alle da, ist es so, dass ich entweder einen neuen Tagesordnungspunkt beantragt habe, kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit,
ja.
oder in Punkt Verschiedenes daran erinnert habe, dass das unerledigt ist.
Ja.
Ja? Und dass uns ja jüngere Fälle, Kirchengeschichte, deutsche Geschichte, zeigen, wie schwerfällig das System ist und wie in Rom Leute sitzen, die von Deutschland keine Ahnung haben. In den Gerichten. Und da hat Kardinal Lehmann dann meistens schon so gesagt, ja, Herr Ballin, ich weiß doch.
Wenn Sie jetzt einen Synodalen.
Und dann hat er gesagt, jetzt schauen wir doch erst einmal, dass wir das Arbeitsrecht so hinkriegen, dass nicht immer gekündigt werden muss und so weiter. Mhm. Ja. Dass wir das in Rom durchbringen und dann machen wir die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Aber ich war ja dann seit 2005 nicht mehr dabei. Also ich hätte es weiter gebohrt dran.
Synodaler Weg, ganz zum Schluss. Wenn es eine Sache gibt, die Sie da ins Abschlussdokument reinschreiben könnten, was wäre das? Was wäre Ihr Anliegen?
Das ist mit einem Anliegen schwierig. Ich habe mehrere.
Ja, dann bitte. Ein paar Minuten haben wir noch.
Also erstens bin ich der Meinung, dass man diese kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit bringen muss, weil Gewaltenteilung ist eine wichtige Träger von Hindernissen gegen unangemessene Machtausübung. Zweitens meine ich, dass die Stellung der Frau völlig anders werden muss. Und die neue Generalsekretärin ist natürlich der Bischofskonferenz ein gewisses Hoffnungszeichen für mich, dass das jetzt endlich einmal läuft.
Hm. Trotzdem ist es eine Frau, die 27 Männern zuarbeitet.
Ja, gut. Okay.
Also es ist ein
schauen wir mal, aber wenn die 27 Männer 20 reformorientiert sind, dann kann da was gehen. Dann meine ich, dass die Leihpredigt, das kann die Bischofskonferenz machen. Da braucht sie niemand dazu. Mhm. Ja. Die Viri Probati halte ich für unverzichtbar. Mhm. Unverzichtbar. Da würde ich noch höher springen als bei der Gerichtsbarkeit. Mhm. Weil ich sehe, wie unsere Gemeinden mehr oder minder ausbluten durch den Priestermangel. Und wir hätten sehr gute Leute. Und viele meiner guten Freunde, auch aus der Synodenzeit, sind nicht mehr katholische Priester, haben geheiratet, wären aber leidenschaftlich gerne im Amt geblieben. Das löst nicht alle Probleme der katholischen Kirche, weiß Gott nicht. Aber es wird die Wunden etwas kleiner werden lassen oder verschwinden lassen, an manchen Orten jedenfalls. Insofern bin ich ein wenig enttäuscht nach der Anfangseuphorie über den jetzigen Papst, der sich dann doch hütet, um Nägel mit Köpfen zu machen. Das wäre schon recht. Trotzdem bin ich optimistisch, sowohl für den synodalen Weg als auch für den Weg der Kirche in Deutschland, auch insgesamt, weil ich meine, für jemand, der glaubt, ist der Heilige Geist immer noch Herr dieser Kirche und er ist immer für eine Notlandung gut. Und er ist schon notgelandet beim Konzil. Wer hätte das gedacht?
Ja.
Dieser Übergangspapst, dieser alte Herr und Bauernbub aus Italien, immer im diplomatischen Dienst gewesen, am Schluss noch Patriarch in Venedig, Gott.
Ja. Ja.
Und was war das Konzil?
Ja.
Dann sind die Bischöfe dorthin gefahren, vorbereitete Papiere. Dann steht ausgerechnet der Kardinal Frings in Köln auf und sagt, Leute, so geht das nicht.
Ja.
Dann kommt Döpfner und haut in die gleiche Geschichte.
Ja.
Streng Rom orientiert. Ja, dann kommt die Synode und dann kommen so Leute wie Kardinal Döpfner als Figur. Wer hätte das gedacht? Also insofern, solche Notlandungen sind für mich, das ist vielleicht der Vorzug meines Alters, auch ein Stück Erfahrung. Warum nicht heute?
Ja. Ich danke Ihnen sehr, Herr Dr. Beilein, für Ihre Eindrücke. Ich glaube, wir können viel daraus lernen und auch einiges für den synodalen Weg.
Ich habe schon jetzt etwas gesehen, wo ich auch nachdenke.
Ja.
Vieles, was für mich Ausdrücke sind, die für mich ganz klar sind, die brauche ich nicht übersetzen,
sind
für Ihre Klientel übersetzungsbedürftig.
Ja, klar.
Ja. Ah, das ist mir jetzt so
das
aufgefallen.
Das ist auch eine Teil historische
Sache.
Das ist
sehr, sehr klar.
Vielen Dank. Wenn ihr Rückmeldungen habt zum Podcast, das sage ich ganz zum Schluss noch, wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, kontroverskatholisch@bdkj.de. Dann könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. Da freue ich mich sehr drüber. Lob, Kritik, Rückmeldungen aller Art. Oder wenn ihr euch Gäste wünscht, schreibt mir gern. Und nochmal danke Ihnen, Herr Dr. Weierlein, für Ihre Zeit.
Danke, Herr Lindner.
Macht's gut. Tschüss.